Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Peter Schäfer ist einer der renommiertesten Judaisten weltweit. Er war mehrere Jahre Direktor des Jüdischen Museums Berlin. Nach heftigen Konflikten, die Ausrichtung des Hauses betreffend, ist Peter Schäfer dann zurückgetreten. Aber darum soll es hier nicht gehen. Das waren politische Auseinandersetzungen. Die dürften Narben hinterlassen haben. Was Peter Schäfer danach gemacht hat, er hat sich an ein Buch gesetzt. Ein extrem sachliches Buch hat er geschrieben, unaufgeregt, durch und durch. Sein Buch hat den Titel »Kurze Geschichte des Antisemitismus«. Als ich dieses Buch in die Finger bekam, las ich gerade zwei Krimis. Dann habe ich diese beiden Krimis weggelegt, denn die Lektüre dieses Buches von Peter Schäfer ist deutlich spannender. Für mich ein Thriller, auch wenn er so sachlich und wissenschaftlich daherkommt, wie es das Thema gebietet. Wir sitzen uns gegenüber in unserem Berliner Funkhaus im Deutschlandfunk Kultur. Es ist das erste große Gespräch seit seinem Rücktritt in der Öffentlichkeit. Wir zeichnen dieses Gespräch auf, mit gebotenem Abstand. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, Peter Schäfer.
Vielen Dank, Herr Mein. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Schäfer, ich lasse Sie jetzt mal am Anfang raten oder einen Tipp abgeben. Was vermuten Sie, was fand ich besonders spannend?
Die Gegenwart.
Warum glauben Sie das?
Weil das ja nun ein Thema ist, das die Gegenwart sehr betrifft. Und ich hätte mir gedacht, dass ein Journalist zunächst mal den Teil liest über
also hinten.
Die Gegenwart. Hinten anfängt, ja.
Ich habe vorne angefangen und das hat mich besonders in Bann gezogen und erschreckt. Diese Kontinuität des Antisemitismus über Jahrtausende hinweg, also dass es begonnen hat in vorchristlicher Antike, das war für mich besonders spannend. Was fanden Sie besonders spannend beim Schreiben?
Also ich fand das auch spannend. Das war nicht ganz neu für mich. Aber es gibt ja auch eine wissenschaftliche Diskussion, die damit zusammenhängt. Es wird ja gefragt, ab wann kann man von Antisemitismus reden? Da wird oft gesagt, das, was wir heute Antisemitismus nennen, beginnt eigentlich mit dem Christentum, dem Neuen Testament. Und dann wird weiter gesagt, wir müssen mit dem Begriff aufpassen. Antisemitismus ist ein absurder Begriff, der ja überhaupt keinen Sinn macht. Den sollten wir sowieso vermeiden und sollten den schon gar nicht übertragen auf die Antike und auch nicht aufs Neue Testament.
Da wird dann eben von Antijudaismus gesprochen.
Und deswegen redet man dann von Antijudaismus. Ich habe mich ja dafür entschieden, einen Begriff zu wenden. Wir können das auch gerne genauer noch diskutieren. Und mir war es besonders wichtig zu zeigen, dass das, was wir heute Antisemitismus nennen, nicht erst mit dem Christentum begann, sondern eben früher in der griechisch-römischen Antike.
Und es eben auch nicht begonnen hat mit dem Nationalsozialismus oder einem rassischen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts.
Absolut, das ist der Punkt. Ich versuche, Antisemitismus als ein Phänomen zu beschreiben, das schon in der Antike beginnt und das sich dann über viele Jahrhunderte hinweg entwickelt und das sich immer mehr, das klingt fast zu positiv, anreichert. Sozusagen immer mehr Elemente aufsaugt, in sich aufsaugt, aufnimmt und auf diese Weise weiterentwickelt, aber eben niemals die alten Elemente abstößt, sondern sie beibehält und damit zu einer immer tödlicheren Bombe sozusagen wird, die dann ihren Höhepunkt ja in der Tat mit dem rassistischen Antisemitismus in der Neuzeit gefunden hat.
Warum lehnen Sie den Begriff Antijudaismus ab?
Ich lehne ab, eine Unterscheidung zu machen zwischen Antijudaismus im Neuen Testament, Christentum, und dann erst später in der Neuzeit mit dem rassistischen Antisemitismus den Begriff Antisemitismus zu erlauben, sozusagen. Das lehne ich ab. Ehrlich gesagt ist es mir egal. Wir können auch das Kind von Anfang an Antijudaismus nennen, aber was ich möchte ist, dass wir für das Kind einen einheitlichen Namen haben, um nicht zu suggerieren, dass es etwas ganz anderes geworden ist.
Und etwas Schlimmeres geworden ist.
Und etwas Schlimmeres geworden ist. Es war immer von Anfang an etwas ganz Schlimmes.
Es gibt noch einen weiteren elektrisierenden Punkt in Ihrem Buch aus meiner Sicht. Sie sagen, dass die klassische, moderne Antisemitismusforschung immer die Rolle der Religion beim Entstehen und bei der Dynamisierung des Antisemitismus zu niedrig eingeschätzt hat. Wie erklären Sie sich das, dass dieser Aspekt, die Rolle der Religion, seit einigen Jahrzehnten weniger wahrgenommen wird bei diesem Thema?
Also zugespitzt würde ich sagen, die moderne historische Forschung, nicht nur die moderne Antisemitismusforschung. Die moderne historische Forschung ist aus meiner bescheidenen Sicht schon lange auf dem Auge der Religion blind, zu blind, und möchte sich darauf zurückziehen, dass mit Aufklärung, Revolution, Französischer Revolution und allem, was dazugehört, die Religion ja doch sowieso so weit zurückgedrängt wurde, dass man von einem Faktor Religion als Faktor im Antisemitismus eigentlich gar nicht mehr sprechen könne. Und das, meine ich, ist eine ganz, ganz große Fehleinschätzung. Der Faktor Religion ist sogar der, mit dem Christentum beginnend, der ganz entscheidende Faktor, der sich immer durchgehalten hat und der sich auch durchgehalten hat, gerade in Zeiten, wo die Religion keine besondere Rolle gespielt hat.
Bis heute?
Bis heute.
Welche Erkenntnisse gehen verloren, wenn religiös-ideologische Aspekte im Kontext Antisemitismus nicht gesehen werden?
Ja, da geht zunächst mal verloren das, was in der Antike nämlich beginnt. Da beginnt ja der Antisemitismus als ein Phänomen, das die Juden abstempelt als anders als wir, nicht zivilisierbar, nicht einbeziehbar in unsere Ökumene und unsere griechisch-römische Kultur und vor allen Dingen letztlich die Menschenfeinde und Menschenhasser schlechthin. Das beginnt in der Antike, vor dem Christentum. Im Christentum kommt denn dazu das religiöse Element, nämlich die Juden als die Jesusmörder, als die Gottesmörder, als diejenigen, die eigentlich immer der Stachel im Fleische unseres Christentums gewesen sind, die wir nie losgeworden sind und die wir auch nie loswerden können sozusagen. Und deswegen begleiten sie uns bis heute und von daher rührt ein Antagonismus, der sozusagen in der Sache angelegt ist. Und das ist etwas, das mit dem Christentum nochmal beginnt und das sich bis heute durchzieht.
Die meisten Forscher und Forscherinnen würden wahrscheinlich im Gegensatz zu Ihnen schon in der Antike auch die sozialen Faktoren stärker betonen.
Die sozialen Faktoren spielen in der vorchristlichen Antike eine ganz geringe Rolle. Zum Beispiel das wichtige Thema in der Neuzeit, Wirtschaft, spielt überhaupt keine Rolle. Überhaupt nicht. Nein, auch in der vorchristlichen Antike ist es auch die Religion, aber in einem ganz anderen Sinne. Da ist es die Religion der Juden als die Religion, die eigentlich nicht uninteressant ist, die mit ihrem Monotheismus und mit ihren ethischen Maßstäben eigentlich etwas ist, das uns sogar eigentlich letztlich überlegen sein könnte. Das heißt, in der vorchristlichen Antike, da kombinieren sich der Hass auf die Juden als diejenigen, die die ewigen Menschenfeinde sind, kombiniert sich mit einer stillschweigenden Bewunderung für die Juden, die irgendwie uns Nicht-Juden ethisch überlegen sind. Und das ist ein Gebräu, das schon sehr wirksam, bis heute wirksam geworden ist, geblieben ist.
Dann ein paar Jahrhunderte später wird in Nazareth ein Jude geboren, der als Wanderprediger Geschichte schreibt oder anders seinen Anhängern gelingt es, die Welt zu verändern. Auch die allesamt anfangs Jüdinnen und Juden. Es bilden sich zwei Strömungen heraus. Die einen betonen eher die jüdischen Wurzeln, ist eher eine Minderheit. Die anderen drängt es in die weite Welt mit anderen religiös-kulturellen Wurzeln. Das verändert diese Bewegung. An welchem Punkt dieses frühen Christentums, wenn wir es so nennen wollen, schlägt diese Veränderung um in Abgrenzung, Polemik, Aggression?
Ich denke, der entscheidende Schritt, der hier getan wurde, ist der des Paulus. Paulus war sicherlich nicht der Einzige, aber er war der, der den entscheidenden Schritt getan hat. Und das wichtigste Dokument der Paulusbriefe, das dies ganz klar nachvollziehen lässt, ist der Galaterbrief. Und da ist ganz klar entschieden von Paulus, wir Heiden, die sich der Jesusbewegung anschließen wollen, die zu uns kommen wollen und Jesus anerkennen wollen als den Messias, diese Heiden müssen nicht mehr beschnitten werden und diese Heiden müssen nicht mehr die Speisegesetze beachten. Das ist der berühmte Satz, ich habe ihn nicht wörtlich, aber egal ob beschnitten oder nicht beschnitten, spielt keine Rolle, sondern entscheidend ist die neue Schöpfung durch Jesus Christus. In dem Moment, in dem er die Heiden einbezieht in diese Jesusbewegung und von ihnen nicht mehr verlangt, beschnitten zu werden, öffnet er natürlich in einer immensen Weite. Gleichzeitig aber setzt er sich ab von den Juden, ich nenne sie, sage mal, die ethnischen Juden, die sich dieser Bewegung nicht anschließen möchten und die Juden bleiben wollen, so wie sie vorher gewesen sind. Und in dem Moment entsteht sozusagen dieser Antagonismus, den das Christentum nie losgeworden ist und von dem ich behaupte, ihn auch nie loswerden wird. Bei Paulus ist es ja so gewesen, dass er erwartet hat, dass die Zeit bald vorbei ist, dass das Ende bald kommt und dass dann auch die Juden, die jetzt sich nicht uns unmittelbar anschließen wollen, dass dann auch die bekehrt werden. Aber diese Erwartung ist ja bekanntlich nicht eingetroffen. Und dieser Gap, diese Kluft, die besteht bis heute. Und da ist der Keim gelegt, der Kern gelegt, dessen dieses Antagonismus zwischen Judentum und Christentum.
Sie liefern auf circa 60 Seiten eine Abrechnung mit dem, was als alte Kirche bezeichnet wird, also von Jesus und dem vermeintlichen Urchristentum in Anführung bis zur Reichskirche des 4. Jahrhunderts. Da gibt es kluge theologische Debatten, aber es gibt auch krassen Judenhass, etwa bei Ambrosius, ein großer Kirchenlehrer. Also ich beschäftige mich seit 40 Jahren mit diesen Fragen und trotzdem habe ich irgendwie den Eindruck, da geht es richtig ans Eingemachte bei Ihnen. Weil es sind ja nicht irgendwelche durchgeknallten Autoren, Antisemiten unserer Tage, sondern es sind kluge Köpfe, von denen Sie da schreiben.
Die stehen in einer bestimmten Konsequenz. Im Johannesevangelium ist ja der erste Schritt der Göttlichkeit Jesu. Dass da Jesus als der Sohn des göttlichen Vaters sich offenbart. Und da beginnt ja das, was wir dann später Christologie nennen. Und alles danach, bis zum Konzil von Nicäa, 324, 25 nach Christus, geht ja genau darum, wie verhält sich Jesus zu Gott, zum Vater, der Sohn zum Vater. Und dieses Thema der Göttlichkeit ist natürlich genau das Thema, dass die Juden bleiben wollten und sich dieser neuen Bewegung, dieses Jesus, nicht anschließen wollten, die dem nicht zustimmen konnten. Die sagen im Johannesevangelium, was soll denn dieser Quatsch? Wir wissen doch alle, dass du der Sohn von Josef und Maria bist und jetzt schwafelst du da von deinem Vater im Himmel und dem göttlichen Vater. Da wird der Konflikt verschärft. Der wird dadurch natürlich immer schärfer, je mehr die Göttlichkeit Jesu in den Vordergrund tritt.
Auch wenn es in dieser Sendung niemals um Bekenntnisse geht, ich muss Sie das jetzt fragen. Sie sind selbst Christ. Ich glaube, Sie sind Katholik. Vor diesem Hintergrund, können Sie da Kirchenmitglied bleiben?
Ich kann Kirchenmitglied bleiben und ich bin auch Kirchenmitglied geblieben. Aber wir haben hier ein Problem in der Kirche. Das geht jetzt aber natürlich auch in die Frage, Herr Mein, wie das sich weiterentwickelt hat, in die Gegenwart hinein. Da wird das sozusagen noch viel breiter und aufregender.
Ja, aber wenn es im Kern, im Christentum, um die Abgrenzung von Judentum geht und das Christentum im Kern antijüdisch ist, das ist schon eine Entscheidung, dann Christ zu bleiben.
Ja, da haben wir ein gewaltiges Problem. Ja.
Peter Schäfer im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Sie haben dieses Buch geschrieben, nachdem Sie nicht mehr Direktor des jüdischen Museums sein konnten. Viele haben sie fallen gelassen. Wir wollen hier keine alten Wunden aufreißen, aber das Sitzen zwischen Stühlen sind sie gewohnt. Sie hatten es mit Kreisen zu tun, denen sie nicht pro-israelisch genug sind. Es wird Leser geben, denen sie zu pro-jüdisch und zu antichristlich sind. Wie fühlt sich das an in diesem Terrain der Widersprüche?
Also da fühle ich mich ganz wohl, ehrlich gesagt. Ja, das ist genau richtig formuliert. Es geht ja nicht um pro-jüdisch und pro-israelisch und pro-christlich und antichristlich. Es geht ja hier letztlich um historische Fragen, historische Entwicklungen, die ich nach bestem Wissen und Gewissen versuche, historisch zu beantworten. Damit kriegt man dann schnell Etiketten aufgeklebt, aber ich glaube, dass diese Etiketten letztlich nicht sehr hilfreich sind.
Aus der Jesusbewegung wird durch den Christusglauben eine neue Religion, dann die Kirche. Welche Entwicklung in den ersten Jahrhunderten sollte Juden sozial und rechtlich besonders zum Nachteil gereichen?
Je stärker klar war die Göttlichkeit Jesu, das war dann sozusagen gebongt mit dem Konzil von Nicäa und weiteren Konzilien, dann aber auch natürlich die Entwicklung des Christentums zur allgemein anerkannten Religion und schließlich zur Staatsreligion. In dem Moment, in dem das Christentum Staatsreligion war, wird das Problem, das wir eben diskutiert haben, ja in den Staat hinein verlegt. Ein Staat, der sich christlich versteht, muss ja auch dann seine Machtmittel entsprechend einsetzen. Die staatliche Politik wird dann auch letztlich antijüdisch. Also da schlagen sich dann solche Dinge in konkrete Gesetzgebung um. Dürfen Juden in staatliche Ämter? Dürfen Juden Christinnen heiraten? Und so weiter. Da wird das vorher überwiegend Religiöse in die Politik ausgeweitet. Und damit ist die Sache dann natürlich dramatisch zugespitzt.
Dann ein paar Jahrhunderte später gibt es eine weitere Religion, die da aufkommt, die auch wiederum im Judentum verwurzelt ist, auch im Christentum verwurzelt ist. Sie sprechen von der neualten Religion. Gemeint ist natürlich der Islam. Was ist das Jüdische am Islam?
Also zunächst mal neualt deswegen, weil sich ja der Islam auf Abraham beruft. Auch die Juden berufen sich auf Abraham und auch die Christen berufen sich auf Abraham. Abraham steht ja noch vor der Volkswerdung des Judentums, der eigentlichen, davor. Und deswegen alt-neu. Der Islam sagt, wir greifen zurück auf Abraham und tun das, was ihr Juden und ihr Christen letztlich falsch gemacht haben. Ihr habt euch weiterentwickelt und in falsche Richtungen weiterentwickelt. Wir beziehen uns wieder auf den ursprünglichen Abraham zurück und das ist der entscheidende Punkt. Und von daher sind für den Islam sowohl die Juden als auch die Christen zwar, sie stehen dem Islam als Buchreligion nahe, aber sie sind eben überholt, weil sie in die falsche Richtung gegangen sind. Das führt dann zur Auseinandersetzung im Islam, im Koran vor allen Dingen schon, mit Judentum und Christentum, wobei man im Koran, ich habe ja da, wie ich glaube, die wichtigsten Stellen analysiert, deutlich sehen kann, dass beide oft gemeinsam gemeint sind, Juden und Christen. In vielen Koranstellen werden beide gemeinsam angesprochen, Juden und Christen. Und dass aber, wenn der Koran stärker differenziert, die Juden schlechter wegkommen als die Christen. Das kann man deutlich sehen.
Es entsteht aber dennoch bei Ihnen das Gesamtbild, dass es Juden in christlichen Einflussbereichen deutlich schlechter ging als in jenen Territorien, wo sich der Islam schnell ausbreitete. Wie begründen Sie diese These?
Das hängt damit zusammen, dass dann in der islamischen Gesetzgebung sehr früh, von Anfang an, der Grundsatz der Nimma eingeführt wurde, nämlich des Schutzes. Die Anhänger der Buchreligion, Juden und Christen, waren Schutzbefohlene.
Dimis.
Die beschützt werden mussten und beschützt werden sollten.
Aber rechtlich nicht gleichgestellt waren.
Rechtlich nicht komplett gleichgestellt waren. Aber innerhalb dieses sozusagen Vertragsgeflechtes der Schutzbefohlenen auch bestimmte Rechte hatten und die niemals, das ist der Unterschied, niemals wie im christlichen Mittelalter willkürlich und beliebig behandelt werden konnten, denn im Mittelalter gab es diese Rechtsgrundlage nicht. Die war nicht vergleichbar der des Islam. Das heißt, im Islam waren die Juden rechtlich sehr viel besser gestellt als die Juden später im christlichen Mittelalter.
Empfehlen Sie also Islamkritikern christlicher Provenienz genauer hinzuschauen und nicht immer nur auf die Judenfeindlichkeit der Muslime in den Anfängen
absolut,
zu zeigen.
Absolut. Und erstens genauer hinzuschauen, zweitens mit dem Koran anzufangen und sich nicht darauf zurückzuziehen, dass es ein, zwei Koranverse gibt, wo man vielleicht etwas Böses, Antijüdisches noch rauslesen könnte, die sehr umstritten sind. Und sich auch nicht darauf zurückzuziehen, dass natürlich im späteren Islam die Sache sich auch weiterentwickelt und dann auch sehr wohl antijüdische Elemente hineinkommen können mit starken politischen Folgen, schlimmen Folgen für die Juden. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Islam als Religion nicht in dem starken Sinne antijüdisch ist wie das Christentum.
Peter Schäfer, lange haben Sie in Princeton geforscht und gelehrt, dann waren Sie lange Direktor des Jüdischen Museums. Wir springen jetzt von der Antike und der Spätantike in die Gegenwart. Als Direktor des Jüdischen Museums mussten Sie sich auch mit Antisemitismus in unseren Tagen beschäftigen. Welche Spielart des Antisemitismus macht Ihnen heute am meisten Sorgen?
Es ist die Mischung, es ist alles das, was zusammenkommt, und in dieser Bündelung auch nicht verschwindet.
Am Ende Ihres Buches sprechen Sie von einer vielköpfigen Hydra, deren Köpfe bisher nicht abgeschlagen werden konnten. Also jetzt im Zusammenhang mit Antisemitismus. Sie nennen es selbst eine deprimierende Analyse, was Sie da vorlegen. Wie kommen wir raus aus der Depression, damit es uns gemeinsam, auch bei Meinungsverschiedenheiten, gelingt, der Antisemitismus-Hydra doch den Kopf abzuschlagen oder dass es ihr in den Kragen geht?
Ja, das ist eigentlich die Krux, das ist das Problem. Wir wollen ja, dass es anders wird. Ein wichtiger Punkt ist, gemeinsam heißt, wie Sie gerade sagten, gemeinsam heißt Juden und Christen, Christen und Juden, gemeinsam. Und auf, wie man heute so schön sagt mit diesem Modewort, auf Augenhöhe versuchen, dieses Problem zu benennen und einen Weg aus diesem Dilemma zu finden. Das heißt aber auch, dass es nicht damit getan ist, dass die eine Seite, die Christen, ständig und immer mehr ritualisierte Schuldbekenntnisse von sich gibt und die andere Seite ständig und immer mehr fordert, es muss juristisch durch stärkere Strafen gegen diesen Antisemitismus vorgegangen werden. Ich glaube, dass diese beiden Richtungen, auf denen wir uns befinden, glaube ich, dass die so uns nicht retten werden davor, uns nicht helfen werden. Ich glaube, dass wir einen Weg finden müssen, wo wir auf Augenhöhe das Problem betrachten und in gegenseitigem gemeinsamen Verständnis dieses Problems versuchen, Antworten zu finden. Wir werden keine Lösung finden. Antworten zu finden, Wege zu finden, wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Es wird nie die Patentlösung geben. Niemals. Ich bin sogar am Ende dieses Buches, nachdem ich es geschrieben hatte, bin ich sehr pessimistisch geworden. Denn ich fürchte immer mehr, dass wir dieses Problem endgültig und ein für alle Mal niemals mehr loswerden können.
Peter Schäfer, kurze Geschichte des Antisemitismus. 334 Seiten sind Ende August erschienen im Verlag CH Beck und kosten 26,95 Euro. Herr Schäfer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für den Besuch im Studio und für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Mayn.